Ich bete jetzt zum Anfang. Vater, wir versammeln uns hier heute Abend ganz bewusst, weil wir von dir auferweckt worden sind zu einem neuen Leben, weil unser Leben nicht mehr dominiert und regiert wird, allein von dem, was um uns herum passiert und was unser Leben so ausmacht, den Alltag, von den Menschen, von den Ereignissen, von einfach von dem, was jeden Tag erledigt werden muss. Du hast uns eine neue Perspektive auf all diese Dinge gegeben. Ich will dich darum bitten, wenn wir uns mit dem Volk Israel, mit seiner Geschichte befassen, dass wir daraus lernen dürfen. Und dass wir nicht harten Herzens sind, diese Dinge wir zwar hören, sie aber nicht hindurchdringen bis zum Herz. Davor will ich dich bitten, dass du uns bewahrst. Bringe uns näher hin zu dir. Darum wollen wir dich gemeinsam bitten. Amen. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Ich werde nicht auf alle Fragen eingehen, die sich in dem heutigen Text stellen. Aber etwas, was wesentlich ist, um das Ganze, denke ich, zu sehen und zu verstehen, das möchte ich mit euch gemeinsam durchmachen und euch aufzeigen. Und bevor wir das machen, will ich, dass einfach der Text für uns alle präsent ist, dass wir wissen, um was es geht, sonst ist es vergeblich, sag ich mal, wenn ihr nicht wisst, worüber ich rede. Und zwar geht es um 2. Mose Kapitel 16 und ich will den ganzen Text mit euch lesen bis Kapitel 17 Vers 7. Das ist ein langer Text, deswegen sage ich, gut, dass wir zeitig anfangen. Was ist euch lieber, dass ich selbst lese oder dass wir gemeinsam lesen? Was würdet ihr sagen? Lesen wir gemeinsam, ja? Wer es möchte, der darf ein paar Verse lesen und dann sitzt der Nächste fort. Mehr, willst du starten?
Mhm. Und sie brachten von Elim auf und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt und um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht.
Am 6. Tage aber, wenn sie zubereiteten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie täglich sammeln. Mose und Aaron sagten zu allen Söhnen Israel: Am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Und Mose sagte: Dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Und Mose sagte zu Aaron: Befehl der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Tretet vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Da geschah es, als Aaron zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke.
Und
Der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Rede zu ihnen und sprich: Zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen. Und am Morgen werdet ihr vom Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Korniges, fein wie Reif auf der Erde. Da sahen die Söhne Israel, und sie sagten einer zum anderen: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen: Das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen nach der Zahl eurer Sehnen. Jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Und als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss, und wer wenig gesammelt hat, hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Und Mose sagte zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie, und sie sammelten es morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, da zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot, zwei Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose.
Und er sagte zu ihnen: Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist ein Ruhetag, der heilige Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Aber alles, was übrig ist, das liegt vor euch beiseite, damit es bis zum Morgen aufgehoben wird. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinken, es war auch kein Wurm darin. Da sagte Mose: Esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Feld. Sechs Tage sollte es sammeln, aber der siebte Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am siebten Tag gingen einige vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Gesetze zu halten?
Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim, niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am siebten Tag. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann, denn und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Mose nun sagte: Das ist es, was der Herr geboten hat, einen Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und Mose sagte zu Aaron: Nimm einen Behälter und tu Mann hinein, einen Gomer voll, und stelle ihn hin vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte ihn Aaron vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Die Söhne Israel aßen das Mann 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen das Mann, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Der Gomer aber ist ein Zehntel vom Eva.
Also, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr denn den Herrn? Als nun das Volk doch nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israel. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen des Streiten der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?
Mhm. So, wie gesagt, ein sehr langer Text. Zurück. Wo kommen wir her? Was ging es letztes Mal? Einige waren nicht da letztes Mal, deswegen nehmen wir die anderen kurz mit hinein. Wir haben 15, Vers 22 bis Vers 27 uns angeschaut. Und um was geht es dort? Gut, ich werde ein bisschen euch mit rein holen. Es ist 3 Tage, nachdem sie durch das Schilfmeer gegangen sind, findet diese Begebenheit statt. Es ist relativ frisch, können wir sagen. Und sie kommen nach Mara. Ja, und dort finden sie Wasser, aber zu ihrer großen Enttäuschung ist es bitter. Man kann es nicht trinken. Das Volk murrt eben gegen Mose, er sagt, was sollen wir trinken? Und Mose schreit zum Herrn, wie er es immer tut. Und der Herr zeigt ihm einfach, ganz einfach, ein Stück Holz, er schmeißt ins Wasser, Wasser ist süß, perfekt. Okay, gibt es eine Schwierigkeit für Gott, für das Volk zu sorgen? Das ist überhaupt keine Schwierigkeit, oder? Weil wenn er in der Lage ist, ganzes Volk durch das Schilfmeer hindurchzuführen, ist ihm irgendetwas unmöglich? Nein. Aber jetzt kommt eben die nächste Situation. Gott macht es bewusst. Er führt sie nicht an den gedeckten Tisch, sondern er führt sie immer zuerst in diese Ausweglosigkeit hinein. Und wo man sagt, ja, was jetzt? Wir haben uns so gefreut auf dieses Wasser. Und jetzt? Habe es Gott am Ende? Ist Gott fertig? Nein. Niemals. Es ist für Gott ein leichtes. Es ist für Gott überhaupt gar kein Problem, für sein Volk zu sorgen. Er möchte aber von ihnen das Vertrauen. Das ist so entscheidend, so wichtig. Und dann heißt es, dort legt der Ort.
Möchte er, dass sie einfach warten oder dass sie zum Herrn beten? Also sie beschweren sich immer bei Mose.
Sie beschweren sich bei Mose und der Punkt ist immer der, nicht, dass sie sagen, wir brauchen so dringend Wasser. Ja. Bitte versorge du uns, du hast es versprochen, du hast es doch verheißen, all diese Dinge. Mhm. Sondern immer mit dieser Vorwurf, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Wir sehen das ja sehr deutlich in unserem Text von heute, was die eigentliche Anklage die ganze Zeit ist. Und das ist das Krasse dabei. Ja. Und dann heißt es, Vers 27, wo sage ich mal, hier gibt es noch ein bisschen was wir sonst noch beleuchtet haben, aber Vers 27, das Spannende, wo er sagt, und dann kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Kurz nochmal, warum 12 Wasserquellen, warum 70 Palmbäume? Ich meine, wenn ihr in der Wüste unterwegs seid, und dann geht ihr dann Palmen zählen und Wasserquellen vielleicht noch, aber Palmen? Spielt es eine Rolle, ob da jetzt 69 oder 71 Palmen waren?
Das zeigt halt, wie groß die Wasservorräte sind wahrscheinlich. Ne? Das sind Zeichen.
Ja.
Ich habe jetzt gesagt, die 12 steht wieder für die Stämme.
Das ist gut. Okay. Und für was steht die 70?
7 mal 10.
Also rechnen kann er.
Die 70 engere Jünger. Also ich glaube, das
ist... Oh, ja. Okay. Ja.
Die Bedeutung des Tages.
Ja, also es ist schon, wenn wir beobachten, wie viele Leute nach Ägypten gekommen sind. Es heißt, Jakob ist gekommen mit seinen 12 Söhnen. Und alle, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, waren 70 Seelen. Schon mal interessant, ja, 12 und 70. Kommt das erste Mal vor. Weiterhin, wenn wir durchgehen und durchlesen, sehen wir immer wieder, dass die 12 ist ja klar, dass es eine sehr, sehr bedeutende Zahl ist. Die 12 Stämme, spielt sich die ganze Lagerordnung, die uns beschrieben wird, von jeder Seite der Stiftshütte 3 Stämme und so weiter. Und das ist eine sehr, das ist nicht schwer zu entdecken. Aber was interessant ist, dass neben Aaron und Josua, die in dem engeren Kreis waren, ist immer wieder die Rede von 70 Ältesten aus dem Volk. Ja, da haben wir uns Stellen dazu angeguckt, für jeden, der es nochmal will, die Aufnahme ist da, habe ich auch schon hochgeladen. Wer Mail nicht hat, wo ich es geschickt habe, der kommt nochmal, dann gebe ich es nochmal, ist kein Problem. Aber so, was hier deutlich gemacht wird und was hier bewusst gemacht ist, wird, so verstehe ich es, Gott sorgt auf eine angepasste, eine passgenaue Weise für sein Volk. Ja? Er sorgt, dass alle etwas bekommen und versorgt sind. Versteht ihr? Also wie Gott hat ja diese Oase geschaffen, er hat 69 und 71 Palmbäume dort wachsen lassen, überhaupt kein Problem. Aber es ist wie ein Ort, den Gott für dieses Volk vorbereitet hat. Das Volk, das sich kurze Zeit vorher gegen ihn aufgelehnt hat und sagt, was tust du mit uns, dass du uns in die Wüste hinausführst? Und Gott hätte die ganze Wüste so pflastern können, ja, hätte, aber was er möchte, ist, dass sie sein volles Vertrauen schenken, und an diesen Stellen zeigt er, dass er das Vertrauen absolut verdient. Also das ist das eine, und das ist natürlich dann interessant, weiterzugehen und zu beobachten, wie Jesus sich bewusst 12 Jünger nimmt und bewusst dann nochmal 70 Jünger nimmt, ja, das ist ganz interessant, die er dann hinaussendet, 2 zu 2, wie er deutlich macht, dass er der eigentliche Mose ist, dass er der eigentliche Führer des Retter des Volkes ist. Er ist eine Erfüllung von dem, was im Alten Testament, Jesus hätte auch 68 nehmen können, oder 66 oder 72, aber er nimmt bewusst 70, um zu zeigen, schaut mal, mehr als Mose ist hier. Ja. Also gibt es, das haben wir letztes Mal betrachtet, um es ganz kurz zu sagen, einiges weiteres, für was dieses Wasser steht. Und was ganz, ganz wichtig ist, Gott möchte dem Volk Israel in dieser ganzen Wüstenwanderung geistliche Lektionen beibringen. Das ist etwas, wo ich heute nochmal vertiefen möchte, und wo wir in diesem ganzen Abschnitt, der doch ziemlich lang ist, aber den ich bewusst zusammengenommen habe, sehen werden. Lass uns ganz kurz zusammenfassen, was haben wir hier gelesen? In ganz kurzen Stichwörtern. Was passiert?
Sie murren mehrmals, weil sie denken, mit uns ist es am Ende. Mhm. Und mehrmals werden sie von Gott irgendwie doch versorgt.
Also ja, das ist das Gesamte jetzt kurz zusammengefasst. Also was wir lesen ist, dass sie weiterziehen von Elim, wunderbar, gestärkt, alles gut. Und dann heißt es, dass sie wieder anfangen eben zu murren. Ja? Und was sagen sie jetzt hier? Lass uns das lesen, das ist, denke ich, nicht unwichtig. Vers 3. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, das ist Mose und Aaron, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Ja, es wäre gut, wenn der Herr uns umgebracht hätte in Ägypten. Als wir, schaut mal, was ist das Entscheidende? Ist das Entscheidende, dass sie jemand anders dienen mussten, einem anderen Herrn, einem grausamen Herrn, der nicht ihr Bestes wollte, der ihre eigenen Kinder umgebracht hat? War das gut, so einem Herrn zu dienen? War nicht gut. Aber was ist das Entscheidende jetzt in Ihrer Situation jetzt hier?
Also es ist einfach irgendwie,
was ist bei Ihnen?
Also es geht nur ums Essen.
Ja, es geht nur ums Essen. Es geht rein einfach nur ums Essen. Ja, Okay, bei allem, was wir ein Stück weit ein Verständnis entgegenbringen für diese Situation, in der sie gewesen sind. Nicht, dass wir hochmütig sein wollen, aber wir wollen lernen dadurch. Ja? Wie es heißt, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Also es geht um Fleisch, es geht um Brot, es geht um Nahrung.
Wie lange sind die eigentlich jetzt von diesem von
der Oase weg? Der 15. Tag im zweiten Monat.
Genau, steht hier geschrieben. Ja, wie viel Abstand es jetzt von dem anderen ist, müssen wir nochmal schauen, ob man das irgendwo ausrechnen kann.
Jetzt 5 Tage durch die Wüste wandern oder 10, dann ist es schon verständlich auch, dass die Hunger haben. Also
menschlich ist es absolut verständlich, wirklich. Und ich will nicht sagen, wie haben die nur können. Es ist absolut menschlich, so zu reagieren. Und wenn wir, ich fand es immer sehr, sehr gut, wie Willi das auch immer wieder gesagt hat, Israel ist wie eine Probe aus den Nationen. Du nimmst aus dem ganzen Pool, nimmst du ein bisschen heraus und guckst die an. Und wenn du weißt, wie die aussehen, weißt du, wie der Rest aussieht. Okay? Es ist nicht, dass die einen besser sind, es ist nicht, dass die einen schlechter sind. Aber Gott nimmt sich ganz bewusst Zeit, um an einem Teil eine geistliche Lektion für alle zu erteilen. Und er nimmt sich einem Volk besonders an, um geistliche geistliches Anschauungsmaterial sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und um sein Evangelium letztendlich zu verkündigen. Darum geht es. Also weiter, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn, und schaut, was für ein Vorwurf gemacht wird. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Also sie unterstellen wirklich böse Absichten. Sagen, euer Ziel war nichts anderes, als dass wir hierher kommen und umkommen. Das ist ein gewaltiger Vorwurf. Es wird nicht nur menschliches Versagen oder... Ja, Mose war halt nicht unbedingt ein Wüstenscout. Klar, er hat natürlich in der Wüste gelebt eine ganze Zeit, aber Schafe zu hüten ist doch was anderes, als eine millionenschweres Volk auf ein Ziel zu bringen. Aber nicht menschliches Versagen, sondern böse Absicht ist das, was hier eben unterstellt wird. Was macht der Herr? Das ist krass, oder? Ich meine, was hätten sie verdient, ganz ehrlich? Nein, ich meine nicht nach unserem persönlichen Empfinden, wir können viel Geduld und Mitleid mit anderen haben, weil wir selber schlecht und böse sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wenn ich selber ein Mörder bin, habe ich viel Mitleid für einen anderen Mörder, weil ich weiß, ich brauche auch bin auf dieselbe Gnade angewiesen. Aber eigentlich, ihr Lieben, wenn man so etwas, einem Gott, der auf so eine herrliche Art und Weise rettet, durch 10 Plagen, die außergewöhnlich sind, die Welt nicht gesehen hat vorher, der das Heer der Ägypter in einem Finale, wie es herrlicher nicht sein kann eigentlich, vernichtet und sein Volk rettet, seine Liebe zu diesem Volk eindrücklich unter Beweis stellt. Und allein so ein Vorwurf dem lebendigen, heiligen Gott gegenüber zu machen, muss eigentlich reichen.
Ja gut, sie machen den Vorwurf ja immer den beiden nur.
Ja, richtig. Richtig, also aber...
Auch, ihr habt uns aus dem Land Ägypten geführt, das stimmt ja auch nicht.
Das ist ja Gott. Immer ja und nein. Ja. Es ist aber, der Punkt ist der, Mose und Gott sind ganz, ganz stark miteinander verbunden. Ja. Und so macht Mose dann auch kurze Zeit später in dem Text, macht er auch deutlich, nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn, sagt er zu ihnen, Vers 9, Vers 8 am Ende. Ja? Also es ist wie bei Christus auch. Du kannst nicht gegen Christus und für Gott sein. Das geht nicht. Dann erliegst du irgendeiner Lüge. Denn Gott hat gesagt, den habe ich eingesetzt und an dem entscheidet sich alles. Wenn du dich gegen den auflehnst, lehnst du dich automatisch gegen den auf. Okay? Es gibt da keine Trennung. Genauso ist es hier mit Mose. Wie wenn es hier am Ende steht, Kapitel 14, Vers 31. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Eigentlich menschlich gesprochen sagen sie, du wirst niemals sowas sagen über einen Menschen. Sie glaubten Mose. Aber dadurch, dass er so ein gewaltiges Vorbild ist auf Christus, und das in 1. Korinther 10, nachher kommen wir nochmal darauf, heißt es sogar, dass das Volk auf Mose getauft worden ist. Das heißt, sie werden ihm unterstellt und er ist der von Gott vorherbestimmte Retter, der sie ins Land Israel führen soll. Wenn wir Apostelgeschichte 7 aufschlagen würden, dort ist es so deutlich, wie Stephanus das so zuspitzt und sagt, genauso wie sie den ersten Retter, der erste Retter des Volkes von dem Volk verworfen worden ist, nämlich Mose, so zwischen den Zeilen sagt er so, genau auf diese Art und Weise verwirft er den eigentlichen Retter. Ja, man denkt sich, warum regen die sich so auf, die Juden? Er hat über Jesus gar nicht direkt gesprochen. Aber das, was er vermittelt zwischen den Zeilen, das ist ihnen absolut klar und deutlich. Aber ich bin zu weit abgeschweift, tut mir leid. Aber es wird sehr, sehr deutlich, Gott hat diesen Retter ausgewählt für sein Volk. Er ist der, an dem sich alles entscheidet. Und wer sich Mose unterordnet, der unterordnet sich dem Herrn. In dieser Art und Weise, okay? Wir gehen weiter. Und der Herr in seiner Güte und in seiner Gnade sagt, ich gebe euch Fleisch, ich gebe euch Brot. Er tut es. Es ist wirklich ein Beweis wieder der Güte. Ich weiß nicht, man kann das Alte Testament auf eine Art und Weise lesen, dass man von einem harten und unbarmherzigen Gott liest. Aber wenn man es liest, wie es da steht und wenn man eine geistliche Perspektive hat, merkt man auf einmal, was für ein gnädiger und barmherziger Gott es ist. Und mit wie viel Geduld er erträgt und trägt.
Und er könnte auch theoretisch hinter die vor der ganze Wucht das sammeln lassen und sich auch noch mitschleifen lassen können. Also,
klar.
Weißt, also die musste gar keine Vorratshaltung machen.
Ja, klar.
Also die musste es nicht einmal rumtragen, ja. Die haben gegessen, waren satt.
Genau.
Das ist zur Sättigung, steht ja auch
immer. Ja, genau. Und abends haben sie wieder gekriegt und am nächsten Morgen wieder, ohne dass sie irgendwas versorgen oder irgendwas machen mussten.
Ja, so eine wunderbare und herrliche Versorgung. Und über was für einen Zeitraum hinweg? Über 40 Jahre hinweg. Und dann heißt es übrigens, als sie ins Land Kanaan hineinkamen, ab dem Tag hat es aufgehört. Also wirklich eine perfekte, zugeschnittene Versorgung Gottes wieder. Ja. Meine Frage, wenn wir jetzt das Ganze hier weiterlesen, was sticht uns heraus? Was sticht uns heraus? In Bezug auf das, was der Herr redet, was das Volk tut.
Sie können ihm nicht glauben, sie können ihm nicht vertrauen.
Okay, woran siehst du das?
Dass sie am Sabbat sammeln, also dass sie über Nacht was aufheben und
so fort. Es ist unglaublich, oder? Gott sagt, ich versorge euch, ich stelle euch alles zur Verfügung, was ihr braucht, aber glaubt mir bitte. Schenkt mir euer Vertrauen, dass ich das tue. Und? Du kannst es sagen, was du kannst sagen, was du willst. Du wirst immer geht man in die falsche Richtung. Aber das kennen wir irgendwo her, gell? Mhm. Also, es ist sowas von tief drin bei uns Menschen, aber an diesem Text wird es so deutlich. Der erste Punkt, den wir vorher hatten, es dreht sich um Essen. Es dreht sich um Essen, es dreht sich um Trinken, es dreht sich um die irdischen Belange, sage ich mal. Punkt 2, Gott gibt ein Gesetz, ein Gebot, sag ich mal, und das Volk, das Erste, was das Volk macht, ist übertreten. Mose wird zu Recht zornig und sagt, wie kann das sein, dass es immer ein Gebot gebe und es immer übertretet?
Was ist mit dem Vers 22, wo sie dann, da machen sie es ja richtig tatsächlich, sie sammeln dann an dem Sabbat, oder einen Tag vor dem Sabbat das Doppelte. Und da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Das ist irgendwie so, als hätten sie jetzt was falsch gemacht, aber haben sie ja gerade nicht. Jetzt
das haben sie gerade nicht. Da sind eben die Fürsten eben nicht richtig informiert gewesen. Ja, dass die. So. Entweder hat Mose es ihnen noch gar nicht explizit gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt heißt, dass der Herr es zu Mose gesagt hat, dass es mit dem Sabbat ist, oder. Ob das, das müssen wir jetzt nochmal genau durchlesen und studieren. Aber darauf liegt jetzt erstmal noch nicht der Schwerpunkt. Mhm. Was ich möchte, dass wir sehen, ist, Was wird uns durch diesen ganzen Text hindurch gezeigt? Und weiter über das ganze Alte Testament hinweg, das will ich, dass wir es sehen. Wenn wir das ganze Alte Testament weiter anschauen, wie lange dauert es, bis das Volk Gehorsam gelernt hat? Wir könnten jetzt wirklich komplett durchgehen. Warum mussten sie 40 Jahre in der Wüste gewesen? Hat so lange gedauert, bis man darüber kommt, oder?
Nee.
Also die Söhne Jakobs haben es in vielleicht einem Monat geschafft oder so, aber die brauchten halt 40 Jahre.
Zum Berg Horeb, auch mit den Gesetzen mussten sie ja.
Ja, aber es hat, ihr wisst doch, warum die in 40 Jahren in der Wüste waren, oder?
Die wollten nicht in Kanaan.
Ja,
die einen sterben mussten.
Ne? Richtig. Also, es hatte mit Ungehorsam zu tun. Gott hat sie bis ans Land gebracht, ertragen mit viel Geduld und Gnade. Und was sagen sie? Nee, wir wollen nicht rein.
Ja,
unglaublich.
Diese
genau, all das, ja. Und dann, wir könnten da so vielen Stellen in der Bibel jetzt stehen bleiben. Was sagt Gott dann? Nein, jetzt werdet ihr in der Wüste wandern. Was sagen sie dann? Nein, jetzt wollen wir reinziehen. Jetzt wollen wir es einnehmen. Es ist unfassbar, wie Gott immer eins sagt und der Mensch genau das Gegenteil tut. Es ist, du kommst, und dann, die nächste Generation kommt dann, der ganzen Generation wird nochmal ein extra Buch in der Bibel geschrieben, 5. Buch Mose, für die neue Generation, die hineinkommt in das Land. Ihnen alles nochmal dargelegt und gesagt, vergesst es bitte nicht. Dann kommt Josua, da fängt es schon an. Bis Richter kommen, heißt, da kam eine Generation, die von den Taten des Herrn keine Ahnung hat, wusste nicht, was er gemacht hat. Und das ganze Buch der Richter, wissen wir, wie es läuft. Ich habe jetzt unter der Woche, oder wann war es? Aus gestern, glaube ich, eine Aufnahme für Schafat Schrift gemacht. Mit deiner Frage, Richter 11, Jephtha. Das ist, ich hoffe, dass es bald zur Verfügung steht. Aber das ist genau diese Zeit, wo so viel Wirren da sind und wo es immer, immer weiter bergab geht, sage ich mal, bis Gott wieder in seine Gnade eingreift und einen König gibt. Klar kann man sagen, eigentlich hätte es nicht sein sollen, eigentlich sollte er ihr König sein. Wiederum schenkt Gott Gnade und sagt, ich gebe euch einen König. Zuerst einen, der nicht gut ist, dann einen nach seinem Herzen in all seiner Gnade. Aber bewirkt das bei dem Volk, dass es zur Einsicht kommt? Bewirkt es, dass das Volk wirklich dahin kommt, dass sie Gott willig gehorchen? Schaut die ganzen Könige an. Kommt ein guter König, dann läuft man dem halt hinterher, so wie es halt sagt, aber es ist es von Herzen. So wie der König halt sagt, so machen wir es. Kommt ein gottloser König, sagt, kann er mehr was davon wissen.
Das ist komisch, finde ich, dass gar keine, also oft gibt es ja irgendeine Strafe, und hier hört er sich das jedes Mal an und macht dann das, was sie wollen. Also kommt ihnen entgegen, ohne irgendwie.
Ja, deswegen ist es Gott barmherzig, geduldig und langmütig, der nicht bei jedem Ding einfach straft, wo er nur kann. Ja, er erträgt erst und redet und redet und redet, bis irgendwann das Gericht kommt. Genau dasselbe dann mit Babylon und mit dieser Zeit. Wie lange hat Gott durch das Volk, durch die Propheten zu dem Volk geredet und ermahnt und zurückgerufen und gezogen und gezogen und das Volk hört nicht. Und dann, ich bin jetzt, nur weil ich wirklich drüber selbst gestolpert bin, in meiner Bibel, persönlichen Bibel lese, aber es ist unfassbar, Jeremia, damit wir das mal sehen, dass das ganze Alte Testament vermittelt diese Botschaft. Und es ist wichtig, dass wir es lesen und verstehen, damit das Alte Testament und das Neue Testament richtig einordnen kann. Das Alte Testament zeigt uns, wohin es führt, wenn ein Mensch fleischlich gesinnt ist und wenn er nicht wiedergeboren ist. Wenn er nicht vom Geist Gottes verändert worden ist. Jeremia Kapitel 42 ist das. Da traten alle Heerobersten und Johanan, der Sohn des Kareach, und Jesanja, der Sohn des Hoshaja, und das ganze Volk vom Kleinsten bis zum Größten. Und also, ich muss kurz mit reinnehmen. Die Situation an dem Volk ist so, die sind bereits, der Großteil vom Volk ist bereits in der Gefangenschaft. Jeremia ist noch in Jerusalem geblieben. Mit einem kleinen Überrest von dem Volk. Da sind ein paar Hanselis geblieben, ja. Ein paar Kriegsveteranen, vielleicht ein paar alte, kranke Leute, ein geringer Überrest vom Volk. Und da treten sie vom Kleinsten bis zum Größten und sagen zum Propheten Jeremia: Schaut, jetzt macht euch diese Worte bewusst, lass doch unser Flehen vor dich kommen und bete für uns zu dem Herrn, deinem Gott, für diesen ganzen Rest, denn nur wenige sind wir, die von vielen übrig geblieben sind, wie deine Augen sehen. Dass der Herr, dein Gott, uns den Weg mitteilt, auf den wir gehen sollen und die Sache, die wir tun sollen. Das ist gut, oder? Das ist echt, wo man sagt, endlich sind sie an einen Punkt gekommen, wo sie begriffen haben. Und wo sie, und jetzt schaut man weiter. Und der Prophet Jeremia sagt zu ihnen: Ich habe es gehört. Sieh, ich will zum Herrn, eurem Gott, beten nach euren Worten. Und es soll geschehen, jedes Wort, das der Herr euch antwortet, werde ich euch mitteilen. Ich werde euch kein Wort vorenthalten. Und sie sagt zu Jeremia: Hört mal, was sie reden. Der Herr sei ein wahrhaftiger und zuverlässiger Zeuge gegen uns, wenn wir nicht nach jedem Wort, mit dem der Herr, dein Gott, dich zu uns senden wird, so handeln werden. Es sei Gutes oder Böses, wir wollen auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden, wir sollen hören auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden, damit es uns gut geht, wenn wir auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes hören. Also wirklich, bedingungslos auf alles, was du sagst, wollen wir hören. Jeremia geht zum Herrn, er bekommt ein Wort, ich fasse jetzt zusammen. Und das Wort an sie ist: Geht nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibt hier. Hier werdet ihr sicher sein, Nebuzaradan, oder das ist der Heeroberste, oder Nebukadnezar, auf jeden Fall die Babylonier, werden euch nichts tun. Ihr seid dort sicher. So kommt er. Und es geschah, als für 43 jetzt, Kapitel 43, Vers 1. Und es geschah, als Jeremia zum ganzen Volk alle Worte des Herrn ihres Gottes zu Ende geredet hatte, mit denen ihn der Herr, ihr Gott, zu ihm gesandt hatte, alle jene Worte, da sagte Asaja, der Sohn des Hoshaja, und Johanan, der Sohn des Kareach, und alle frechen Männer, sie sagten zu Jeremia: Du redest Lüge. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um euch dort als Fremde aufzuhalten, sondern Baruch, der Sohn des Neria, hetzt dich gegen uns auf, um uns in die Hand der Chaldeer zu geben, damit sie uns töten oder uns nach Babel gefangen wegführen. Und so hörten Johanan, der Sohn des Kareach, und alle Heerobersten und das ganze Volk nicht auf den Befehl des Herrn im Land Juda zu bleiben. Das ist unglaublich, oder? Du denkst, der Vorsatz scheint zumindest schon so gut zu sein. Wir wollen alles tun, wie das Volk Israel, wenn wir kommen noch da gleich, ja. Nicht gleich, aber ein paar wie schon. In 2. Mose 19. Alles, was der Herr sagt, werden wir tun und werden wir einhalten. Und dann kommt das Wort des Herrn. Nee, das passt uns überhaupt nicht. Nee. Das kann nicht vom Herrn sein.
Das war jetzt auch nicht schwierig oder kompliziert.
Nein, es war eher da zu bleiben, aber es hat dieses Vertrauen verlangt, weil die haben gesehen, das Volk Babylon ist einmal gekommen, vernichtende Niederlage, sind zweimal gekommen, vernichtende Niederlage, sind alle weggeführt worden. Jetzt da zu bleiben und nicht unter der Fremden her Schutz zu suchen. Ägypten war immer die Zuflucht, die fleischliche Zuflucht. Gott sagt: Bleibt bei mir, bergt euch bei mir, tut Buße, kehrt um und kommt zu mir, ich werde euch beschützen. Und der Hiskia, als Assyrien auch angegriffen hat, hat das eindrücklich unter Beweis gestellt, dass er dazu in der Lage ist, das zu tun. Ganz spannende Geschichte. Aber sie lernen nicht aus der Geschichte. Sie stützen sich lieber auf eine menschliche Stütze, nämlich auf Ägypten, und verwerfen das absolut eindeutige, klare Wort vom Herrn. Sie haben gesehen, wie oft Jeremia zum Volk gesprochen hat, wie alles eingetroffen ist, was er gesagt hat. Und man meint, sie hätten es begriffen. Aber die Bibel macht uns deutlich, ein Mensch, der nicht von Gottes Geist aufgeweckt worden ist, der nicht lebendig gemacht worden ist von Gottes Geist, zu ihm kannst du reden. Das wird immer, es wird auf kaltes und hartes Herz stoßen.
Dieselben Leute, die jetzt dann.
Ja, sagen, absolut dieselben Leute. Leute.
Weil hier freche Männer und so weiter, aber es sind ja dieselben.
Das sind diese Leute, ja. Aber es wird deutlich, weil das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, das sind absolut freche Männer, die selbst an ihr eigenes Wort sich nicht halten können. Also es ist wirklich. Das Ganze, und selbst in der Gefangenschaft, Hesekiel, habe ich mal mit euch die Stelle aufgeschlagen, wo sie dann zu Hesekiels Füßen sitzen und immer noch nicht umkehren, nicht Buße tun. Weder zu Hause in Jerusalem noch dort in Babel. Gott bringt sie in aller Treue zurück. Was passiert? Das gleiche Spiel fängt sich von vorne an zu bringen. Da können wir durch Bücher Nehemia durchlesen und alles. Es ist wirklich, wie sich es im Kreis dreht. Was ist das Wunderbare und das Herrliche und das Gewaltige, was wir dann sehen? Ich möchte, dass wir weiterblättern. Das Alte Testament hört zum Glück nicht auf im Alten Testament. Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, dann wurde... Okay, ich warte noch ganz kurz. 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Guck mal, wie oft geschrieben steht, warum der Herr das alles gemacht hat mit den Israeliten. Um was zu tun? Um sie zu prüfen. Zwischen prüfen und versuchen ist das gleiche Wort. Wir wissen, Gott versucht nicht zum Bösen. Ja, das sagt uns Jakobusbrief sehr, sehr deutlich. Er versucht nicht mit dem Ziel, dass wir Böses tun sollen. Er ist nicht derjenige, der uns zum Bösen verleiten möchte. Das ist auf gar keinen Fall. Aber er prüft. Also, und hier ist es interessanterweise der Teufel, der prüft. Und denken, okay, das ist ein Unterschied jetzt. Ich würde sagen, der Teufel ist ganz häufig das Mittel, den Gott als Mittel benutzt, um seine zu prüfen. Gott ist viel, viel, viel mächtiger und viel, viel größer und herrlicher, als dass er einfach nur ein Gegenspieler von dem Teufel, von dem Satan ist. Das ist weit, weit unterschätzt. Aber interessant. Gut, weiter. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, interessant übrigens, warum 40 ausgerechnet, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also, kurz innehalten. Es wird sehr, sehr viel versucht, dieses zu deuten. Was bedeutet das eigentlich? Worin bestand eigentlich die Versuchung an diesem Punkt? Ich meine, war es Jesus verboten, dass er einfach aus Steinen Brot machen? Ich meine, wenn er aus Wasser Wein machen konnte, ist es dann etwas verwerflich, so Steinen Brot zu machen? Ich so gesehen, erstmal nicht grundsätzlich. Aber was wir benötigen, um dieses Ganze hier zu verstehen, ist dieses Verständnis des Alten Testaments. Und wie Christus anders ist, als das, was wir im Alten Testament lesen. Wo ein Volk, das auch 40 Jahre in der Wüste gewesen ist. Und was jetzt hier die Versuchung, so verstehe ich es, prüft es selber. Die Versuchung vom Feind und vom Satan ist hier, schau Jesus, schon 40 Tage hier in der Wüste. Gott hat sein Volk Israel, oder? Hatte doch mit Manna versorgt, oder? Hatte ganz treu über 40 Jahre. Gott hat einen Elia in der Wüste versorgt mit Brot, oder? Der Raben geschickt, aber was ist mit dir? Hat er vergessen. Dich hat er vergessen. Aber weißt du, es ist nicht so schlimm. Kannst dir doch selber helfen. Du musst nicht in der Abhängigkeit zu Gott leben. Du kannst selber tun. Was ist das? Was gewaltig, was Jesus hier antwortet? Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Was wird an dieser Stelle deutlich? Was ist das für ein Zitat? Jesus macht ihm deutlich, ich lebe nicht in erster Linie von Brot und Wasser. Und mein Leben kreist sich nicht in erster Linie um diese Dinge. Das, was er macht, sagt, ich lebe permanent in der Abhängigkeit zu Gott. Er versorgt. Er gibt alles, was ich brauche. Schaut mal, wenn wir Johannes-Evangelium aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 31. Die ganze Geschichte, bis ihr dort seid, als diese Samariterin am Jakobsbrunnen. Und dann heißt es, dass die Jünger, was machen die Jünger? Weiß das einer? Die kommen an den Brunnen und Jesus ist ja allein, als die Samariterin trifft. Wo sind die Jünger? Spazieren oder? Essen kaufen. Die kaufen Essen. Okay, gut. Dann heißt es Vers 27, schaut. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Oh, das war ungewöhnlich. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Also den Respekt hatten sie vor Jesus, er wird schon wissen, was er macht. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in die Stadt weg und sagte zu den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Zwischen Einschub, Vers 31, in der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber spricht zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Sagt, ich habe eine Nahrung, von der ihr gar nicht wisst, was eigentlich meine Nahrung ist. Sprachen sie, hat ihm wohl jemand was zu essen gebracht? Er sagt, hat halt anderes gehabt. Ey, warum soll ich einen Döner essen? Hat jemand schon Pizza vorbeigebracht? Nein! Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Gesagt, das, wovon ich lebe, das, was ich zum Leben brauche, das ist nicht in erster Linie Brot und Wasser. Darum kreist sich nicht mein Leben permanent. Mein eigentlich, was ich viel mehr brauche, ist, dass ich den Willen Gottes erfülle. Das ist meine Speise. Davon lebe ich. Das ist, seht ihr, was für ein gewaltiger Unterschied das ist. Worum kreist sich das Volk Israel? Fleischtöpfe, Brot, Wasser. Ohne dass wir es verübeln wollen, so sind wir Menschen. Aber was zeichnet sich Jesus aus, selbst nach 40 Tagen in der Wüste, wo man absolut am Ende ist? Sagt er, meins ist, dass ich an Gott hänge, dass ich alles ihm zutraue, dass ich nicht dieses Bild von ihm habe. Er ist ein böser Gott, er möchte verhungern lassen, er vernachlässigt die Seinen. Genau das ist es nicht. Ich habe volles Vertrauen zu Gott, dass er zu seiner Zeit alles zur Verfügung stellen wird, was ich brauche. Und das eigentlich, was ich brauche, das ist das Wort Gottes. Und übrigens, von wo zitiert Jesus das? 5. Mose Kapitel 8. Eigentlich hätte ich vorgehabt, das vorher zu lesen, aber das ist, wenn man seine Notizen macht und nicht drauf guckt. Wir müssen uns ein bisschen durcheinander. 5. Mose Kapitel 8. Da wird uns das beschrieben. Hier heißt es, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt. Seid ihr alle bei mir, ja? 5. Mose 8, Vers 1. Damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Mit welchem Ziel? Warum hat Gott sie 40 Jahre wandern lassen? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, schaut mal wieder, gell? Um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist natürlich eine charmante Weise zu beschreiben, ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, Gott hat keine Ahnung, was in den Herzen vor sich geht, muss erst prüfen, oder? Ich meine, ganz ehrlich, so naiv müssen wir nicht sein, dass wirklich Mose, als er das aufgeschrieben hat, das gedacht hat. Gott nicht wusste, was im Herzen vorgeht. Vielmehr, worum geht es?
Dass wir es erkennen.
Dass wir es erkennen, dass Gott es für uns deutlich macht, was in unserem Herzen offenbar ist. Schau, weiter. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Oh, was macht Gott? Er lässt sogar manchmal hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen. Jetzt interessant, ja? Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Was war die Lektion Gottes, die er dem Volk erteilen wollte in der Wüste? Punkt 1. dass das Volk in der absoluten, die sich hungern, und das sehen wir auch durch die ganze Geschichte hindurch, oder? 3 Tage später nicht. Er hätte jeden Tag sie an eine Oase führen können. Er hätte jeden Tag ihnen das alles zur Verfügung stellen können. Er hätte sie an einen gedeckten Tisch setzen können, jeden Tag. Er ist der Herrscher der Welt. Er hätte Sinai zu einem so wie bei uns hier machen können. Ja, also grün. Warum hat er deine Wüste gemacht? Er hat doch alles erschaffen. Aber er bringt das Volk dahin, dass sie sieht, sie leben in der absoluten Abhängigkeit zu ihm. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, dass das Leben sich nicht allein um Kleidung und um Nahrung dreht, sondern dass das, was aus dem Mund Gottes hervorkommt, sein Wort, sein Gesetz, sag ich mal, und für uns, die wir es weitersehen, sein Evangelium viel, viel wichtiger ist als alle diese Dinge. Was diesen ganzen Text, den wir letztes Mal gelesen haben, müssen wir wieder aufschlagen lesen. Wo Jesus zu seinen Jüngern spricht, Matthäus 6. Ist euer Leben nicht so viel mehr als Speise und Essen und ein Dach über dem Kopf haben? Ergänze ich von mir. Ist das Leben nicht so viel mehr? Was sorgt ihr euch um diese kleinen Dinge? Gott versorgt selbst die Spatzen. Guckt selbst nach den kleinen Dingen auf dieser Welt. Habt ihr Anlass zu denken, dass Gott euch vergessen würde? Trachtet aber nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist die Lektion, die Gott seinem Volk erteilen möchte. Ist einerseits im Vertrauen zu ihm zu leben und andererseits diese Lektion zu verstehen, es geht nicht um die natürlichen und nicht, dass es keine Rolle spielt. Nicht, dass wir völlig unabhängig davon sind. Jesus musste auch essen, oder? Das ist gar keine Frage, dass wir das müssen. Aber darum dreht sich nicht das eigentliche Leben. Und ihr Lieben, wovon sollen wir anfangen zu reden? Wir. Wer kümmert sich jeden Tag? Wie stark? Ich meine, über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg hat sich täglich sehr stark um Essen gedreht. Hat sich täglich sehr stark um Überleben gedreht. Versteht ihr, was ich meine? Um was drehen wir uns heute? Luxus und Unterhaltung. Freizeit. Ganz viel. Natürlich spielt das andere auch noch eine Rolle, ja. Es ist nicht, dass wir es ganz abgeschüttelt hätten. Aber in was für einer Situation sind wir? Muss Jesus nicht viel mehr zu uns sagen? Um was dreht sich euer Leben? Jetzt könnten wir wirklich noch sehr, sehr viel dazu lesen. Johannes 4, als Jesus zu der Frau in dem ganzen Kontext, was spricht er zu ihr? Nach was für Wasser trachtet sie? Nach irdischem Wasser. Was hat Jesus für sich? Lebendiges Wasser. Ein Wasser, wo weit darüber hinausgeht. Und um was für Wasser geht es genau? Wenn wir Kapitel 7, Vers 38 aufschlagen, ganz kurz, wird es für uns, denke ich, sehr eindeutig und unstrittig, sag ich mal, aufgelöst. Hier heißt es, Vers 37, Johannes: An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Okay, also Jesus sagt, ich habe etwas zur Verfügung zu stellen, was euer Leben weit reicher machen wird und was euer Leben nicht abgestandenes, natürliches, irdisches Wasser, womit man sein Leben nochmal um 2-3 Tage verlängert, um dann doch dem Gericht Gottes entgegenzusehen, sage ich mal so ganz hart. Nicht so ein Wasser, sondern ein Wasser, das hineinquillt bis in das ewige Leben. Ein Wasser, einen Geist, den er in uns hineingibt, der uns bis ans ewige Leben bringt, der uns gerecht vor Gott macht. Er spricht von Wiedergeburt, von all diesen Dingen. Er spricht von dem Evangelium. Könnte man längere Zeit sich damit beschäftigen. Jesus macht einmal etwas, übrigens allein das wieder zu sehen. Wie viel Brote hatte Jesus zur Verfügung? Speisen der 5000? Fünf Brote, zwei Fische. Zwei Fische, fünf Brote. Und daraus konnte Brot ohne Ende machen, oder? Ist lächerlich, dass der Feind zu ihm da sagen will, jetzt, komm, du kannst das doch, oder? Als ob er es nicht könnte. Natürlich, ihr könnt es seit dem ersten Tag. Er will es nicht, weil er in der Abhängigkeit zu Gott lebt. Nachdem Jesus das getan hat, Speisen der 5000, das ist Johannes Kapitel 6, Abvers 1, geht es nochmal ganz intensiv um dieses ganze Thema Brot. Das Volk Israel damals, inwiefern hat es sich unterschieden zu dem Volk Israel zu Moses Zeiten? Nicht. Außer, dass sie anders hießen. Aber das Herz war immer noch dasselbe. Schaut allein, wie viele Zeichen und Wunder hat Jesus getan? Wie viele Zeichen und Wunder hat Mose getan? Glaubten sie ihm? Lest mal 4. Mose, Kapitel 14. Obwohl man so viele Zeichen glauben, verachten sie mich, heißt er, indem sie nicht an mich glauben. Jesus, wie viele Zeichen und Wunder hat er getan? Sie glaubt nicht an ihn, oder? Worum drehte sich ihr Leben? Um jetzt mal diese Parallele zu ziehen. Worum drehte sich das Leben von den Israeliten damals? Fleischtöpfe, Brot bis zur Sättigung. Worum dreht sich ihr Leben? Johannes 6, Vers 22.
Ja, aber selbst bei den Jüngern, die sind ja das, wo das anfängt.
Ja?
Die immer bei ihm sind.
Ja, und was sagt Jesus zu ihnen? So interessant. In einer Situation, Matthäus Kapitel 16 ist es, nachdem Jesus auch das Brot vermehrt hatte, einmal bei 5000, einmal bei 4000, sind sie mit ihm im Boot, haben sie nur ein Brot mitgenommen, sagen, oh nee. Dann sagt Jesus, er warnt sie vor dem Sauerteig der Pharisäer. Jesus sagt, weil wir das Brot, nur ein Brot mitgenommen haben. Man überlegt mal, er hat vorher aus 5 Broten 5000 Leute satt gemacht. Und dann sagen sie, oh nein, wir haben zu wenig Brot mitgenommen, jetzt klagt er uns deswegen an. Meint ihr wirklich? Und was sagt Jesus zu ihnen? Hat die Ohren, um zu hören und hört nicht? Die Augen, um zu sehen und seht nicht? Selbst wenn man bei Jesus so nah dran ist,
sind halt trotzdem Menschen.
Sind trotzdem Menschen und vor allen Dingen, ich denke, diese Wiedergeburt, die hat noch nicht stattgefunden. Sie hatten den Geist noch nicht. Sie haben vieles verstanden. Sie haben vieles getan. Sie haben an ihn geglaubt, haben nachgefolgt. Aber dieses wirkliche geistliche Verständnis, wir haben den Weg von Petrus immer wieder angeschaut. Es war immer noch sein Fleisch, sein Ich. Nicht, dass es bei uns als Christen nicht auch noch immer wiederkehrend ist. Aber das ist das absolut Kennzeichnende von dem, der von sich selbst überzeugt ist. Der in seinem eigenen Fleisch meint, vor Gott gerechtfertigt zu werden zu können. Dass sein eigenes Tun und sein eigenes ausreicht, um die Herausforderung zu bewältigen, um vor Gott gerecht zu werden. Und das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Ab da, ab dem Zeitpunkt, sind völlig andere Menschen. Okay? Also bei den Jüngern ist es immer so, sie sind beim Herrn und sie glauben an ihn, sie folgen ihm nach. Und doch ist es noch nicht. Und doch ist da noch Hartherzigkeit dabei. Und doch ist noch, weil sie noch nicht wiedergeboren worden sind letztendlich. Okay, weil es ist Ausnahmestellung bei den Jüngern, weil es diese Übergangszeit ist, versteht ihr? Das heißt, der Geist war noch nicht gekommen, Johannes Kapitel 7, Vers 38.
Aber wie weit unterscheiden wir uns im Positiven von den Jüngern?
Ich hoffe, dass wir uns entscheiden, das ist unsere Herausforderung für heute, wirklich. Selbst zu prüfen und zu sagen, drehen wir, das ist jetzt der Text hier, ja, wo wir sehen, worum sich das Leben von denen dreht. Kapitel 6, Vers 22. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eines. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Oh, ist doch gut, dass die Menge Jesus sucht. Okay, lass uns weiterlesen. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hat, sprachen sie ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen. Das bedeutet, nicht weil ihr eine geistliche Lektion gelernt habt, nicht weil ihr ein Wunder gesehen habt und jetzt wirklich verstanden, begriffen habt, dass tatsächlich der Sohn Davids, Gottes auserwählte Messias, nicht deswegen seid ihr gekommen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Schaut, was er hier sagt. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Wie hängt das zusammen? Schaut mal, er sagt: Wirkt nicht für die Speise. Es geht um das Wirken. Arbeitet, strebt nicht nach der Speise, nach der irdischen Speise. Sucht nach etwas anderem. Was die jetzt fragen ist: Was ist das für ein Werk, was wir wirken sollen? Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Was ist Gottes Wille? Worum geht es? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes. Das möchte Gott von euch, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist so widersprüchlich für uns. Das ist doch kein Werk. Glauben ist doch kein Werk. Ist es auch nicht eigentlich. Aber das fordert Gott von uns. Das möchte Gott. Nicht, dass wir arbeiten und dass wir wirken und an irgendeinem Punkt dann irgendwann kommen, wo Gott uns annimmt und akzeptiert. Das ist das Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Und schaut mal, wie die Herzensherrlichkeit. Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Was wirkst du?
Jetzt kommt sogar das Manna wieder
her. Das ist unglaublich, oder? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Also Mose, schau mal, Mose konnte sein Volk über Jahre hinweg mit Brot versorgen. Kannst du das auch? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch jetzt das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Es geht nicht darum, dass Mose das Volk irdisch versorgt hat und dass sie halt jeden Tag was zu essen hatten. Ja, Gott hat seine Treue bewiesen da drin, aber das ist nicht das Eigentliche, wirkt nicht für die irdische Speise. Auch damals ging es um etwas anderes. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Ja, das hört sich gut an, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus schüttelt nur den Kopf und sagt: Ich kann es nicht deutlicher sagen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Oh, jetzt dämmert es langsam bei den Juden. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Ja, antwortet Jesus: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer kommt jetzt zu Jesus? Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Es tut mir leid, liebe Lieben, das ist so voll, dieser Text. Und wir können nicht auf die Details eingehen. Aber was vermittelt Ihnen Jesus? Jesus sagt, ich bin das eigentliche Brot. Sucht bitte nicht danach, dass ihr Hauptsache jeden Tag zu essen habt. Hauptsache jeden Tag, das Hauptsache da eine ist für euch, die jeden Tag eure irdischen Bedürfnisse stillen kann. Werkt für eine andere Speise. Wer ist diese Speise? Ich bin es. Ich bin es, der euch das wahrhaftige Leben geben kann. Und wer ist derjenige? Er sagt zwei Dinge. Er sagt, keiner kann zu ihm kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das ermutigen natürlich für die Juden, ja, sagen sie. Das, Jesus sagt es ihnen so. Ich weiß nicht, ob wir das in der Evangelisation heute sagen würden. aber es ist ein ganz klarer Fokus und es deutlich macht, der Vater muss es wirken. Und wenn der Vater es wirkt, dann wird es geschehen. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Also das ist der erste Punkt. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht sieht. Aber was ist der zweite Punkt? Welche kommen? Was heißt es hier, diejenigen, die von ihm gelehrt sind? Wisst ihr, wie ich es verstehe? Diejenigen, die schon durch seinen Geist, die Gott gezogen hat, die durch seinen Geist schon auferweckt sind, auch im Alten Testament, denn die gab es. Wollen wir nicht denken, dass es im Alten Testament keine Gerechten gab, bis Jesus gekommen ist. Ein David, ein Abraham, sie alle haben geglaubt und sind durch ihren Glauben gerechtfertigt worden. Und diese, die sind auferweckt, also geistlich auferweckt worden, die sind wiedergeboren worden. Sie waren nicht verhärtet wie der Rest. Und diese sind von Gott gelehrt worden. Versteht ihr? Diese haben die geistlichen Lektionen, die Gott schon in der Wüste gelehrt hat, verstanden. Die haben es begriffen, dass es nicht allein um Manna geht. Die haben es begriffen, dass es nicht allein um Wasser geht. Die haben begriffen, dass es letztendlich um was geht? Um den, der kommen soll. Dass es letztendlich um Jesus geht. Diejenigen, die Gott schon durch das ganze Alte Testament hindurch gelehrt und vorbereitet hat, diejenigen, die deren Herzen er aufgeweckt hat, die kommen und die sehen es und die verstehen es. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Ich weiß, es ist so ein großes und so ein umfassendes Thema, aber ich hoffe, dass wir das verstehen können und dass wir nicht an diesem Punkt stehen bleiben, ihr Lieben. Dass wir nicht meinen, dass für so viele, was ist mitunter ein Hauptgebetsanliegen, wenn auch von vielen Christen. Nicht, dass ich sage, dass man um sowas nicht beten darf, aber worum geht es ganz häufig? Krankheit, gutes Wetter, oder? Also, wir gehen irgendwo hin, wünschen uns, dass gutes Wetter ist. Beten, wer es gutes Wetter ist. Das ist nicht, dass man es nicht machen darf, wir leben wirklich. Aber worum dreht sich unser Leben? Haben wir einen Wettergott? Haben wir einen Erntegott, wie es lange Zeit gewesen ist, überall? Für was war Gott hauptsächlich zuständig? Halt, dass man überlebt. Dass man halt das tägliche Brot bekommt irgendwie. Haben wir einen Arbeitsstellengott, der dafür halt sorgt, dass man jeden Tag irgendwo hingehen kann. Nicht, dass Gott um all diese Dinge sich nicht schert, aber ist das Leben nicht viel mehr als diese Dinge? Geht es nicht um das eigentliche Brot? Ist nicht Christus der eigentliche, um den es geht? Eine Stelle, damit runde ich ab, 1. Korinther Kapitel 10. Und ich hoffe, dass für euch dieser Eindruck deutlich wird, dass es ein Thema ist, wo sich durch das ganze Neue Testament hindurch erstreckt. Und was letztendlich Gott hier beibringen möchte, ist, dass es geht nicht um das Manna, das jeder jeden Tag findet. Es geht nicht um das Wasser, das aus den Felsen kommt. Worum geht es? Um diesen einen Retter, an dem alles hängt. Um den geht es.
Auch damals.
Schaut jetzt 1. Korinther 10, Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Interessant, ja? Und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Oh, eine geistliche Speise aßen sie. Und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Also, als Gott sie durch die Wüste hindurchgeführt hat, sie haben natürliches Manna gegessen, oder? Sie haben natürliches Wasser getrunken, oder? Aber was war das Entscheidende? Sie haben geistliches Brot, sie haben das Wort Gottes, haben sie geschmeckt, haben sie gegessen. Von Christus selbst haben sie gelebt. Er war ihr Leben, der sie durchgetragen hat. Er war der, der versorgt hat, der sie nicht nur mit irdischem versorgt hat, der sie mit geistlichen Gütern überreich versorgt hat. Mit all dem Wort, mit all dem Gesetz, mit all den Geboten, mit all dem Reichtum. Wenn ihr an andere Stellen kommt im Neuen Testament, heißt es, was dem Volk Israel alles, was für Segnungen sie alles hatten. Die Offenbarungen Gottes, die Bündnisse, die Verheißungen, all das. Ja, den ganzen Blumenstrauß an Segnungen Gottes, kann man sagen. Ja. Und was war das eigentlich in der Wüste? War das eigentlich das Irdische? Paulus spricht hier von einer geistlichen Speise, die sie genossen haben. Das war das eigentlich. Von einem geistlichen Felsen, aus dem sie getrunken haben. Versteht ihr, worauf er hier anspielt? Auf das Manna, das ein Bild ist für das Eigentliche, worum es geht. Über das Wasser aus dem Felsen, das ein Bild ist für das eigentliche Wasser. Der Fels aber, aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Übrigens, wenn es hier weiter heißt, Vers 9, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und ihn von den Schlangen umgebracht wurden. Wen versuchte das Volk? Steht eigentlich Mose, steht eigentlich Jahwe, ganz häufig, der Herr. Was steht hier? Christus. Paulus war einfach sehr ungründlich, oder? Wir sehen, wie das alles so eine Einheit ist und wie es so eng verbunden ist. Aber meine Herausforderung ist, dass wir uns wirklich mit auf den Weg nehmen und nach Hause und uns diese Frage stellen: Worum dreht sich unser Leben? Sind wir noch hartherzig? Haben wir noch verstockte Herzen? Dass sich bei uns die Hauptsache um all diese irdischen Dinge drehen? Oder haben wir ein tiefes Verlangen nach dem Wort Gottes, nach dem Evangelium, nach dem, was uns wirklich Leben bringt, nach Jesus selbst, nach der innigen Gemeinschaft mit ihm? Als ich vor 6 Tagen war ich auch in einer Bibelstunde mal zu Besuch bei meinen Schwiegereltern und bei meinem Schwager in der Gemeinde, durfte ich mal in der passiven Rolle teilnehmen. Da ging es um Maria und Martha. Die eine, was hat sich ihr ganzes Leben gedreht? Martha, was hat sich ihr Leben in der Situation jetzt? Was hat sich alles gedreht? Um Essen, um Trinken, um Versorgen. Nicht, dass es nicht nötig ist, aber was sagt Jesus? Maria hat das bessere Teil erwählt und das wird nicht von ihr genommen werden. Es gibt eine Priorität, versteht ihr? Und wenn Jesus da ist, ist nichts Wichtigeres, als sich hinzusetzen, zu seinen Füßen und ihm zuzuhören. Kann alles andere hinunterfallen. Lasst uns gemeinsam kämpfen und ringen, diese Perspektive einzunehmen und nicht hartherzig durch dieses Leben zu laufen, mit einem Blick auf die Horizontale nur gerichtet. Und ich weiß, ihr Lieben, es ist ein bleibender Kampf, aber lasst uns diesen Kampf kämpfen. Lasst uns dem Geist Gottes diesen Raum geben, dass er dieses wahrhaftige Leben wirken kann. Ich möchte, dass wir kurz eben die Zeit haben, zu beten, es vor den Herrn zu tragen.
aber die schon unsere Gewohnheit sind. Das ist, ich nehme das, was wir jetzt gehört haben, wieder weg, ich will nichts rausgeben. Aber ich möchte dich einfach bitten, dass du das in unser Herz reinhörst und dass uns das immer gewusst wird. Das ist, was wir hier tun. Nur ein kleiner Teil ist schon mal nichts wert. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns das jeden Tag neu bewusst machst.
Amen.
Ja, es sieht so offensichtlich aus, wenn wir das lesen, wie die Juden damals mit Mose durch die Wüste gegangen sind und immer wieder das Falsche gemacht haben. Unsere Perspektive aus, das ist so eindeutig, weil ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für unser Leben, wo wir immer wieder nicht gehorchen und genau das Gegenteil von dem machen, was du eigentlich für uns möchtest. Zeig uns deinen Willen, mach unser Herz bereit, ihn auch zu tun.
Amen. Ja, ich preise dich, dass du sagst, dass du den Wille des Vaters tust und dass die dir sehr gibt, dass du sie auferwecken wirst am letzten Tag. Und ja, das ist wirklich meine Hoffnung und mein Vertrauen, denn ich kann nur staunen jeden Tag über wie viele Personen mir über den Weg laufen, so viel laufe ich auch hinterher. Dein Wort darf sich als letztes an der Reihe, am Reihen und letztens der Felses, weil ich einfach zu Munde gehen kann. Genau. Immer laufe ich in den gleichen Mustern, immer die gleichen Prioritäten. Ich freue mich, Jesus, dass du das Werk des Vaters zum Ende führst. Danke. Danke für deine Treue. Hm.
Vater im Himmel, du weißt es, dass ich von meiner Natur aus absolut dieser Mensch bin, der da im Alten Testament beschrieben wird. Und ich muss nicht lange zurückgehen in meinem Alltag, um genau diese Muster wieder zu entdecken, weil ich immer wieder auf mein Angesicht fallen muss und Buße tun muss, Herr. Es ist wahrlich so, Herr, nichts, was aus mir herauskommt, ist in der Lage, dir in irgendeiner Weise zu gefallen. Ich preise dich dafür, dass du mich nicht in diesem Stand überlassen hast, dass du mich nicht mir selbst preisgegeben hast, sondern dass du ein Werk begonnen hast, dass du auferweckt hast, dass du eine neue Perspektive geschenkt hast. So will ich dich bitten, Herr, dass du auf deiner Seite sorgst für all die Dinge, die gut und notwendig sind in meinem Leben, die ich für das Tägliche auch brauche. Ich bin ein schwacher Mensch, der Essen, Nahrung, Gesundheit, der ich das alles brauche, darauf angewiesen bin. Ich will es aus deiner Hand empfangen. Ich will dich bitten, Herr, alles, was meine Aufmerksamkeit und alles, was meinen Blick wegzieht von dir, dass du es auch genauso wegnimmst aus meinem Leben, dass du es zerstörst, damit ich nicht an diesen Dingen festhalte. Herr, du weißt, wie mein Herz ist. Da, wo die Gelegenheit da ist, wird die Gelegenheit auch genutzt, wenn du nicht eingreifst, wenn du nicht wunderbar veränderst. Ich will dich darum bitten, Herr, dass alles andere verblassen darf, verblassen, dass du zunimmst. Dass für die anderen, die mit denen ich zu tun habe, egal wie sie zu dir stehen. Dass es deutlich werden darf, dass du mein Brot bist, dass du mein Wasser bist und dass ich ohne dich immer weniger leben kann. O Herr, vielen Dank, dass du uns nicht abspeist mit natürlichem Wasser, mit natürlichem Brot. Und sagst, damit müssen wir uns zufrieden geben, sondern dass du uns das wahrhaftige Brot gibst, dass du uns Jesus gibst. Dass du uns diesen Namen über alle Namen gibst. Wie herrlich und wie wunderbar dürfen wir das sehen, wie es uns aus dem Alten Testament selbst entgegenstrahlt und verkündigt wird. Herr, lass es für uns zur Prüfung dienen, aber auch zur Ermutigung. Und dass wir nicht verzweifelt stehen bleiben an dem Punkt, wo wir sind, sondern ermutige jeden Einzelnen von hier, der es vielleicht hören mag. Segne jeden Einzelnen, dass wir vorwärts gehen, dass wir aktiv unser Vertrauen auf dich werfen, uns an dich binden, in dem Bewusstsein, dass alles du wirkst, dass alles du schaffen und bewegen musst. Denn wir sind Menschen. Wir hängen zu 100% an dir. Alle Ehre und alle Ruhm und Preis sei dir. Amen. Oh, ich weiß, es war viel.
Ja, gut. Ne?